When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Geschichten.
Hallo, guten Morgen, Jürgen.
Ja, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Guten Abend. Grüß dich.
Hi. Hi, hi. Hi. Weil du gerade sagst, ja, guten Abend, guten Morgen. Ich habe was Witziges von Amerika wieder. Wenn man die Arbeit verlässt, was die, wenn Feierabend ist, dann sagt man nicht goodbye, sondern good night.
Echt?
Weil, ja, wenn man nämlich goodbye sagt, dann, oder wenn du sagen würdest, oder ich habe das gemacht, ich habe gesagt, ja, okay, everybody, goodbye. Und dann haben sie gesagt, wie, kommst du jetzt nimmer zurück?
Ach so.
Und dann sage ich, ja, wieso? Ja, sicher, ich komme morgen in der Früh wieder. Ja, na, weil goodbye heißt goodbye, auf Wiedersehen. Also man verlässt dann die Arbeit. Und dann sage ich, na, ich komme wieder. Haben sie gesagt, ja, dann sagt man good night, not goodbye.
Das haben wir aber nie so gelernt hier in Deutschland. Weil das heißt goodbye sage ich, wenn ich den letzten Arbeitstag habe, oder wie?
Ja, genau. Wenn du vorhast, nicht mehr zu kommen. Oder vielleicht länger nicht mehr zum Kommen, vielleicht wenn du Urlaub bist, das muss ich jetzt nochmal nachfragen.
Das ist ja wie so Lebwohl oder sowas, gell?
Ja, genau. Ja,
ist das witzig.
Richtig. Adieu.
Aber Good Night, das haben wir als Gute Nacht gelernt. Und wenn du um 5 Uhr oder so die Arbeit aufhörst, das schon Good Night sagen, finde ich ja strange.
Ja, genau. Und das kommt mir nämlich auch komisch vor, wenn ich dann sage, wenn ich um 5 Uhr heimgehe, Good Night.
Ist das witzig.
Okay. Ja.
Ja, krass. Also das war wieder was gelernt.
Wieder was gelernt. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir in der Firma so ist, aber ich glaube nicht, weil das ist so normal. Deswegen, ja, du sollst echt nicht goodbye sagen. Sonst kriegen die Mitarbeiter einen kleinen Herzinfarkt.
Ja, da siehst du mal, was der Englischunterricht hier in Deutschland, der macht halt überhaupt keinen Sinn. Also sie machen es ja eh falsch, oder zumindest als ich klein war, mit ihrem blöden Englisch-Deutsch übersetzen, was überhaupt keinen Sinn macht, weil du eben mal eine deutschsprachige Lehrerin hattest und dann lernst goodbye als Pfirti.
Auf Wiedersehen, Pfirti.
Genau,
ja.
Richtig. Also, meine Güte, ach, siehst du, nur Schmarrn.
Nur Schmarrn, ja, nur Schmarrn. Richtig.
Nichts können sie. Aber es wäre echt witzig, weil ich meine, wir lernen ja Englisch, ob das die Engländer auch so machen. Aber jetzt habe ich gerade keinen Engländer da, den wir jetzt fragen könnten.
Ja, nicht. Aber das müssen wir noch auserfinden.
Das ist ja ist echt spannend, das finde ich echt lustig.
Ja. Also Good das night. War wieder so...
Jetzt rennst du immer ab 5 Uhr rum und erzählst jedem Good Night.
Ja, genau. Ja. Genau. Und bock mir eine gute Nachtgeschichte aus und erzählt jedem eine gute Nachtgeschichte.
Oh je. Wahnsinn. Ja, cool. Finde ich gut.
Mhm. Ja. A Fun Fact.
Ja, okay. Gut. Dann gehen wir nach Amerika, oder?
Gehen wir nach Amerika. Ja. Beziehungsweise der Film ist gedreht worden in die Bahamas. Ist ja fast Amerika. Mittelamerika.
Ja, ist halt amerikanischer Film, oder?
Ja, von Walt Disney.
Ja, genau.
Genau. Also, der Film, den ich mir ausgesucht habe, ist ein Walt Disney Film. Und Er ist aus dem Jahr 1954.
Eigentlich krass, also gell? Jetzt haben wir mal wieder
einen alten Schinken ausgepackt.
Ja, endlich mal.
Ja. Aber es gibt tatsächlich noch 20.000 Meilen unter dem Meer von 1919.
Und
das ist ein Stummfilm.
Ich wette mit dir, auch den kenne ich, glaube ich.
Ja, spinnst.
Ja, weil ich so alt bin.
Ja. Ja, aber nicht so.
Ja, ich weiß nicht, warum das so ist, aber ich kenne ja auch Nosferatu, der ist ja schon 100 Jahre alt jetzt, also der ist von 1922. Und ich weiß nicht, warum, das war, glaube ich, alles so Interesse oder sowas. Oder es lief irgendwo, ich meine, wahrscheinlich lief es halt irgendwann mal im Fernsehen oder so.
Ja.
Als vor langer, langer Zeit. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den auch kenne. Aber ich könnte ihn jetzt dir nicht, habe es visuell nicht vor mir.
Ja,
aber ich bin bestimmt mal drüber gestolpert, habe ich so im Hinterkopf irgendwo.
Wahrscheinlich, ja. Den Film, den ich mir ausgesucht habe, ist 20.000 Meilen unter dem Meer. Die Produktion ist eben Walt Disney, Regie hat da Richard Fleischer gespielt. Und da habe ich auch noch einen Fun Fact. Und zwar der Richard Fleischer, das ist der Sohn von dem, wie heißt das jetzt auf Deutsch, Competitor, der, es ist nicht der Gegner,
Wettbewerber,
sondern der Konkurrent, Konkurrent vom Walt Disney.
Ah, okay.
Und der Walt Disney hat eben den Richard Fleischer als Regisseur eingeladen. Und das war ihm so, weil er gewusst hat, ja, ich bin ja eigentlich der Konkurrent. Dann ist er zum Walt Disney gegangen und hat ihm gesagt, du weißt schon, wer ich bin. Ich bin der Sohn von einem Konkurrenten. Dann hat der Walt Disney gesagt, ja, das ist mir bewusst und ich finde, du bist der beste Mann für diesen Job. Und dann ist der Richard Fleischer zu seinem Vater gegangen und hat auch gesagt, du, ich bin vom Walt Disney angesprochen worden und ich soll den Film für deinen Konkurrenten drehen. Dann hat der Vater auch gesagt, überhaupt kein Problem. Und anscheinend ist der Vater selbst zum Walt Disney gegangen und hat gesagt, er hat eine exzellente Wahl getroffen, indem er den Richard Fleischer als Regisseur eingeladen hat.
Das ist ja cool.
Das ist cool, ja. Habe ich mir auch gedacht.
Ja, das finde ich schön.
Cooles, coole Sache.
Ja. Ja.
Und von den Schauspielern her, ja, also ich habe gar keinen gekannt.
Ach, komm.
Vom Namen her den Kirk Douglas, ja, aber nur von dem Michael Douglas.
Also, der Kirk Douglas ist der Papa von Michael Douglas. Und der hat natürlich Filmgeschichte geschrieben. Also der ist, ich meine, alle diese Schauspieler aus den 40ern und 50ern haben Filmgeschichte geschrieben, braucht man nicht sagen, weil das ist ja, da ist der Film erst entstanden, so richtig.
Mhm.
Und der hat halt so Blockbuster, jetzt hat so die Wikinger, Fahrten des Odysseus, also da wurde ja viel so Sachen, ich meine, 20.000 Mal unter dem Meer ist ja auch eine Buchverfilmung, Spartacus und solche Geschichten, also der hat schon ziemlich krass was, ich kann mich an irgendeinen Film noch mit irgendwas mit einem Zirkus noch erinnern, aber weiß jetzt nicht, wie der hieß, aber egal. Und dann der Peter Lorre oder Lohr, wie man den ausspricht, weiß ich nicht so ganz genau.
Ja.
Der so eine Art Diener von dem Professor gespielt hat.
Ja.
Der ist auch in die Filmgeschichte eingegangen. Der hat 1931 hat der, ich glaube, einen Kindermörder gespielt. In so einem Klassiker, den ich gern mal, ich kenne den Film nicht, der heißt M, glaube ich, nur. Der ist alter Film, also nur alter
ja,
Film.
Ja, von 1931.
Genau, und ja. Der wäre echt mal interessant, weil das ist so ein Film, der halt irgendwie wegbereitend war. Aber wie gesagt, ich kenne ihn nicht, den Film.
Mhm.
Und da hat er eben einen Kindermörder gespielt und ist dadurch in die Geschichte gegangen. Und danach wurde er halt erfolgreicher Charakterdarsteller. Auch so Casablanca, Arsen und Spitzenhäubchen. Der ist übrigens sehr witzig, Arsen und Spitzenhäubchen. Das sind so diese Filme, die ich gerne mit dir besprechen würde, wenn man sie mal irgendwo mal sehen könnte, weißt?
Ja.
Weil das sind so witzige Filme aus damals. Und da lernt man nämlich dann auch diese ganzen, diese Schauspieler, die da immer auftreten, das war damals einfach so die Creme de la Creme. Und die haben ja noch anders gespielt, wie es ja auch in dem Film ist. Das ist ja, da ist ja mehr Theater als Film.
Ja.
Die mussten halt noch richtig spielen, ja. Das ist halt der Gag dabei.
Ja, ja. Aber witzig, dieser Peter Lore, was ich gerade geschaut habe, der heißt eigentlich Laszlo Löwenstein. Und der ist nämlich noch in Österreich-Ungarn, in der heutigen Slowakei geboren. Witzig. Das ist ein Österreicher. Krass. Ja, oder Slowake, je nachdem. Ja. Krass.
Ja, spannend.
Witzig.
Ja. Ja, okay, aber gehen wir zum Film zurück.
Ja, genau. Du meinst abschweifen. Ja. Ja, aber genau, also nur den Kirk Douglas vom Namen her habe ich gekannt. Sonst keinen. Und da habe ich auch noch einen Fun Fact, oder nicht wirklich Fun Fact, einen Fact, der ist 103 Jahre geworden.
Kirk Douglas.
Ja, 103.
Stimmt, der wurde sehr alt, ja, genau.
Der einzige von den Schauspielern von dem Film, der im Jahr 2020 noch gelebt hat.
Ja, stimmt.
103
Jahre. Genau, der ist erst vor kurzem gestorben, stimmt, ja. Ja.
Irre. Jetzt hat der Michael Douglas, der schaut schon alt aus. Jetzt schaut er voll, sein Papa lebt noch. Ja. Oder hat er ihm, also ja, irre. Irre.
Krass, ja. Ja, stimmt. Ja.
Na gut, um was geht's? Wir befinden uns im Jahr 1868, denn da kursieren Gerüchte, dass es ein Seeungeheuer gibt, dass die Schiffe auf allen Weltmeeren versinkt. Und es gibt den französischen Professor, den Pierre Aronnax, und der begibt sich mit seinem Diener an Bord von einem Kriegsschiff, denn die möchten gern das Seeungeheuer studieren und am liebsten halt auch töten, einfach um zu sehen, was ist das Seegeheuer eigentlich. Weil keiner weiß natürlich, wie das ist. Sie sehen nur auf dem Schiff, auf einmal schaut es aus wie so leuchtende Augen, dann fährt es unterm Schiff durch und puff, es explodiert. Und ja, die Schiffe sinken. Mhm. Und der Professor geht eben dann auf ein neues Kriegsschiff, um das Seeungeheuer zu jagen, und auch der Harpunier, der Ned Land, der kommt auch mit auf das Kriegsschiff, weil der soll das Tier erlegen. Und sie begeben sich dann auf See, suchen herum, und schlussendlich finden sie dann auch das Ungeheuer. Das heißt, man sieht wieder von der Ferne zwei so leuchtende Augen. Sie kommen immer schneller zum Kriegsschiff. Und naja, wie es so ist, das Ungeheuer schwimmt unterm Kriegsschiff durch. Es explodiert. Und der Professor, sein Conseil und der Ned Land gehen über Bord, treiben im Meer umher auf den Trümmern und werden dann von einem U-Boot gefunden. Und es kommt eben heraus, dass dieses U-Boot ist das vermeintliche Seeungeheuer. Und sie kommen dann an Bord, sie schauen sich um, das U-Boot ist leer, es schaut super modern aus, und sie werden dann auch von einem Captain Nemo getroffen. Und der Captain Nemo, der will eigentlich keine Leute auf seinem U-Boot haben. Das heißt, er nimmt sie gefangen. Und der Ned Land, der Harpunier, ich finde, so ein Freigeist, der findet das überhaupt nicht cool, dass der da jetzt gefangen genommen wird. Der sträubt sich und macht unzählige Fluchtversuche. Nur, naja, man ist in einem U-Boot ein paar Meilen unter See. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach so eine Luke aufmachen und rausschwimmen. Und der Professor, der findet es auch nicht so cool, dass er da jetzt ein Gefangener ist auf einem U-Boot. Und der ist in einem Dilemma. Auf der einen Seite bewundert er den Nemo, dass der eben dieses U-Boot gebaut hat, und warum, dass er halt eben, das war schon spannend, weil der Nemo sagt halt, er braucht die Welt oben nicht mehr. der konnte sich nur vom Meer, vom Ozean ernähren. Also er kann auch, seine ganze Ernährung holt er aus dem Meer raus. Und das heißt, auf der einen Seite bewundert er ihn, auf der anderen Seite aber findet er es nicht so gut, dass der Nemo die ganzen Kriegsschiffe sinkt. Mhm. Und es kommt dann auch raus, warum er denn die ganzen Kriegsschiffe versinkt, denn der Nemo war ein Arbeitssklave und er hat da unter unmenschlichen Bedingungen Rohstoffe abgebaut. Und die Rohstoffe sind dann quasi von den Sklaven abgebaut, sind auf die Schiffe verladen worden und sind dann zurück in die anderen Staaten zur Munitionsherstellung. Das heißt, einfach um das Militär zu stärken. Und damit er eben dem Ganzen ein Ende setzt, hat er sich eben es zur Aufgabe gemacht, die ganzen Schiffe, die diese Rohstoffe transportieren, die versinkt er, damit die Rohstoffe nie in die anderen Länder ankommen. Seine Mannschaft besteht auch aus den ehemaligen Arbeitern. Das heißt, die haben alle dasselbe Ziel. Und da gibt es jetzt nicht wirklich was dagegen spricht, warum sie die Kriegsschiffe versenken. Und ja, das Boot, das ist die Nautilus, da erleben sie gemeinsam Abenteuer, wo sie gehen ja dann auch über Bord oder unter Bord, wo sie dann sich anschauen, sie gehen auf Schatzjagd, sie gehen sogar an die Küste von Neuguinea, wo sie sogar von Eingeborenen angegriffen werden. Das war auch eine witzige Szene. Es hat mir ein bisschen an Fluch der Karibik erinnert. Und sie haben sogar einen Kampf ein Kalamar oder Tintenfisch? Ja, so etwas, was man halt normalerweise beim Italiener isst.
Ja, nur nicht in der Größe.
Nur nicht in der Größe, ja genau. Der Riesenkalamar greift quasi das U-Boot an und leider wird das U-Boot auch schwer beschädigt. Dann gibt es einen Ort, der heißt Vulcania. Das ist der Stützpunkt von der Nautilus und da ist auch die ganze das Wissen von dem Professor, das ganze Know-how ist in diesem Vulkanier. Das erreicht man, indem man entweder von draußen den Berg hochgeht und dann innen drinnen ist so ein Wasserteich und eben die Basis, oder man kann mit dem U-Boot unten durchfahren, wo man dann wieder auftauchen kann im Inneren des Vulkans. Also es schaut aus wie ein Vulkan, nur halt, dass da kein Lava drinnen ist, sondern Wasser. Und da sind sie wieder hingefahren, weil nämlich der Ned Land hat es geschafft, dass er Nachrichten verschickt, weil der will ja eben nicht gefangen sein. Und der hat sich dann einen alten Trick zugute gemacht, indem er Flaschen genommen hat und da Nachrichten reingeschrieben hat. Das heißt, eine leere Flasche, hat eine Nachricht reingeschickt und hat sie dann über Bord geschmissen, damit sie dann auftauchen und wissen, wo sie sich hinbegeben. Und da steht eben drinnen, sie sind auf dem Weg zu Vulcania. Und ja, genau, also sie fahren eben Vulcania, wollen es zerstören. Sie sind ein bisschen zu spät, weil eben die anderen schon auf dem Weg sind. Es kommt zu Schüssen und der Captain Nemo wird sogar getroffen von den Schüssen. Das heißt, ganz dramatisch, der ist angeschossen worden, hinten im Rücken und
seine letzte Tat oder so, oder?
Seine letzte Tat, sein letzter Wunsch war eben, dass er mit der Nautilus versinkt, weil er weiß, er wird sterben und dass er eben ja, nimmer überleben wird. Und das sagt er auch seinen Matrosen. Ja, Leute, das ist das letzte Mal, dass die Nautilus sinken wird. Und naja, es sind aber die Gefangenen auch noch am Boot oder am Schiff. Und deswegen versuchen sie das Boot, das U-Boot, halb zu wieder hoch zu treiben an die Oberfläche, damit sie vom Bord gehen können, was ihnen auch gelingt. Und der Nemo, der ist dann eben im Sterben und öffnet die Luke und sieht, dass er im Meer ist. Ich habe das eigentlich ganz schön gefunden.
Ja,
oben, halb ist es eben draußen, dass die sich retten wollen, retten. Und für ihn war es aber so, okay, er ist im Meer, sein Plan ist aufgegangen. Ja. Und ja, das war's.
Das war's.
So endet der Film.
Also der Film, den muss man ja anders betrachten, wenn ich ehrlich bin. Er ist halt alt, gell?
Ja.
Und ich weiß, dass ich den als Kind angeschaut habe. Das letzte Mal wahrscheinlich. Jetzt halt wieder. Wenn ich mich noch zurückerinnere, ich habe viele Jules Verne-Bücher gelesen damals. Ich glaube, der hat viel mehr geschrieben, aber ich habe das Buch gelesen, das weiß ich, als Kind schon, also wirklich als Kind. Ja, also, und ich glaube, Die Reise zum Mittelpunkt der Erde habe ich gelesen. Dann das mit dem Ballon, 80 Tagen um die Welt, glaube ich, heißt es.
Ja.
Und das waren, glaube ich, jetzt so die bekanntesten und wichtigsten. Also, und das hat mich auch immer begeistert. Das waren so richtige Abenteuerbücher. Und der Film ist mir aufgefallen, ist mir jetzt aufgefallen, als Kind hat er mich natürlich begeistert, weil das ist super spannend. Wenn man jetzt als alte Knochen da jetzt nochmal drauf schaut, merkt man sehr deutlich, dass es eine andere Art des Filmdrehs war damals. Ja? Also das ist wie so, ich meine, es geht am Anfang auch der Vorhang auf. Das ist wie so ein, da hieß auch das Kino noch nicht Kino, sondern es war halt ein Filmtheater.
Ja.
Und du hast ein Filmprogrammheft bekommen, da wo halt dann so ein paar die Schauspieler drin standen oder sowas. Und es war noch so eine andere Kinowelt. Das war auch sogar, als ich klein war, noch eine andere Kinowelt als jetzt. Jetzt gehst halt nahe, schaust du den Film an und gehst wieder raus. Und das war damals mehr wie sowas Besonderes, weißt du? Das war irgendwie anders. Und wie gesagt, auch als ich Kind war, war es auch noch so, dass das irgendwie noch anders war im Kino. Das war sowas Besonderes. Jetzt ist ja nichts wirklich Besonderes mehr. Sondern du schaust halt auf einer großen Leinwand einen Film an.
Ja, und jetzt ist sogar daheim im Fernseher die Qualität
richtig,
besser.
Richtig, richtig, genau. Und wenn ich mal vorstelle, was die bei dem Film für einen Aufwand betrieben haben und wie anders das noch war, weil die Schauspieler, die mussten noch schauspielern und zwar nicht vor irgendeiner Green Wand oder sowas, sondern die haben das ja noch richtig so machen müssen. Das war wie, wenn es ein Theater gewesen wäre. Die mussten das noch richtig machen. Er musste noch richtig singen und den ganzen Kram machen, weil die hatten ja die Technik dazu nicht. Das heißt, die mussten das U-Boot bauen. Die mussten krasse Unterwasseraufnahmen machen, weil die das alles, es gab keinen Computer und diese ganzen Geschichten. Deswegen wirkt es manchmal so ein bisschen dilettantisch, aber gleichzeitig grandios, weil es ich ziehe da mal meinen Hut, was die alles geleistet haben. Wenn man jetzt den Kampf mit dem Riesenkalmar annimmt, ich habe hier im Internet gelesen, der hat irgendwie 2 Tonnen gewogen oder sowas, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Und überleg mal, gell? Ich meine, da hast du dann einen Haufen Leute, die dieses Ding in Bewegung halten, gegen das dann andere versuchen müssen zu kämpfen. Und das ist schon krass. Das finde ich auch immer wieder krass, wenn ich so alte Filme anschaue, weil das alles gemacht worden ist von denen und teilweise so geschickt, dass es immer noch funktioniert. Jetzt sieht natürlich der Kalmar nicht wirklich echt aus, wenn man jetzt im Jahr 2023 das anschaut. Aber wenn du dich jetzt zurückdenkst, in den 70ern habe ich wahrscheinlich den Film gesehen, so als 6, 7, 8, 9, 10-Jähriger, keine Ahnung. Da war das für mich ja noch, der Film hatte da aber schon 20 Jahre auf dem Buckel, gell, wohlgemerkt.
Ja.
Und das war für mich aber so, boah, krass. Ja. Das kann ich mir noch richtig gut erinnern, wie krass ich diese Filme fand damals. Ja.
Also ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn du dann in die 60er Jahre mit deinem Liebling, mit deinem jungen Mädel, ja, mit deiner Freundin ins Kino gehst und dann kommt dieser Kalamar, dann höre ich, was das richtig, das Kreischen.
Ja, ja, richtig,
dann,
genau. Ja. Und das habe ich auch letztens gelesen, das war auch damals so, das war für die Leute alles was Neues. Ich glaube, Psycho war, deswegen ist Psycho ja auch die Mutter der Psycho-Filme, da hat der, glaube ich, sogar teilweise die Sitze, die konnten sogar teilweise so einen kleinen Stromschlag geben, weißt, um diesen Effekt zu verstärken. Also die hatten da Ideen und das war halt immer, du konntest aber auch also jetzt halt vor meiner Zeit, bei Stephen King liest man sowas oft, da konnten die als Kinder immer reingehen, weil es die Altersgrenzen noch nicht gab. Das gab es halt nicht. Ich meine, aber das ist auch nicht schlimm, weil es gab ja auch keine krassen Filme. Weil das kam ja erst später, so Horror und solche Sachen. Du hast zwar schon so ein paar gruselige Sachen gehabt, da gibt es auch ein paar geile Filme aus den 50ern, die schon gruselig sind, die dich mitnehmen, aber es gab halt keine wirkliche Altersgrenze. Mhm. Und wenn du überlegst, der Film jetzt, wenn du den als deiner Bubi anschaust, der reißt dich schon mit, gell? Und er ist sehr visionär. Die Atomkraft wird angesprochen, die in den 50ern ja großes Thema war.
Ja.
Und wird in dem Fall auch eigentlich philosophisch angesprochen, dass der Professor meint, das ist toll, und der Nemo sagt, ja, man kann aber auch viel damit vernichten, ja. Und das finde ich dann schon wieder grandios. Also das hat schon funktioniert. Der Kirk Douglas, seine Rolle, er war halt ein Hallo-Träger, also hat dann dreimal sein Lied gesungen und was ich eigentlich ziemlich witzig fand.
Ja. Ich habe ja dann auch gegoogelt, diese Fabularis, wie heißt dieses? Fabularis, oder so irgendwie, das ist das, was er da gegessen hat. Das, was ja in dem den Dings drin war, das war so eine Seeschnecke.
Ja.
Also das gibt's tatsächlich, das habe ich gegoogelt. Ja, das ist so ein lila, funkelndes Ding.
Ja, das Essen war grandios. Also ich hätte da auch gar nicht so rumgetan wie die. Ich hätte das einfach genossen.
Ja, ich glaube, weil wir halt jetzt schon gewohnt sind,
klar.
Wir essen ja jetzt schon Würmer und so. Ich glaube, damals war das nicht normal. Obwohl, damals hast du wahrscheinlich Eichhörnchen und sowas gegessen, weil du es nichts anderes gehabt hast.
Ja, kann schon sein. Ja, ja. Ist interessant. Also ist echt ein cooler Film gewesen und ich ziehe echt meinen Hut vor denen ihrer Leistung. Das war echt toll gemacht. Was mir aufgefallen ist, es gibt den Film, also das Original auch aus der Zeit, die Zeitmaschine, den ich auch gerne mit dir mal anschauen würde, aber das Original, weil da gibt es auch eine Neuverfilmung, aber die ist schlechter als das Original, was echt Bände spricht. Gell? Dieser Style von dem U-Boot und dieser Technik, das war wahrscheinlich den mal in der Zeitmaschine, da ist nur die Maschine, also er hat nur eine Zeitmaschine, wo der drauf sitzt und dann drückt er auf den Schalter und dann die bleibt stehen, aber die Zeit ändert sich, weißt du, kann er quasi in die Zukunft oder sowas oder in die Vergangenheit. Und viele Hebel und so Gerätedinger, die da in dem Film vorkommen, die habe ich da, also es hat mich daran erinnert, das heißt, die hatten da wahrscheinlich alle so ein Style-Gedanken oder sie haben in den Studios dieselben Sachen hergenommen. Aber ich glaube, dass es wahrscheinlich so dieser technische Gedanke war. Weil das vom Design her sehr ähnlich war. Und das fand ich ganz spannend.
Ja.
Aber
witzig.
Ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter hatte mal so zwei Bildbände in den 70ern über die Zukunft. Und die 70er, die waren ja so bunt, weißt, da waren ja die Tapeten bunt und es war nicht alles bunt, es war eigentlich alles hässlich, es ist wie die Nacht. Ich hatte irgendwie orange Tapeten oder so, keine Ahnung. Ich kann mich aber noch daran erinnern, dieses Buch, das hat so in die Zukunft geschaut, wie sich die Technik so wandelt. Und das müsste man jetzt anschauen, das habe ich halt leider nicht mehr, weil da würdest du nur lachen, weil eigentlich nichts davon eingetreten ist, logischerweise.
Ja, aber Fliegenautos.
Ja, alles, es ist alles Mögliche. Und auch wie die Häuser ausschauen. Und da ist mir schon aufgefallen, damals als Kind schon, also da ist es mir wahrscheinlich als Kind nicht so aufgefallen, aber diese bunte Welt der 70er, die blieb auch in der Zukunft bunt, weißt, weil sich die Leute das nicht vorstellen können. Also du hast dann immer so eine Gegenwartsding, die du eigentlich versuchst, in die Zukunft zu projizieren. Ja. Und das kann ja nicht funktionieren. Das haben wir schon mal drüber geredet, weißt, wie bei so einem Science-Fiction-Film, wo du alles machen kannst am Bildschirm, aber er braucht trotzdem irgendeinen Datenträger, weißt du? Und wir arbeiten hier mit so Dingen, die dir Daten durch die Luft jagen. Ja. Ja. So Airdrop und was weiß ich was, gell? Und das ist schon spannend, weil da stehen sich die Leute halt im Weg, gell? Finde ich lustig. Aber ja, cooler Film.
Ja, ja.
Coole Literaturverfilmung. Jules Verne würde ich immer noch Kindern empfehlen zum Lesen, immer noch, obwohl die Bücher ja aus dem 19. Jahrhundert sind. Aber der Jules Verne, der war unglaublich visionär, weil der hat über U-Boote geschrieben, als es noch keine U-Boote gab. Der hat, ich meine, diese Ballonreise, und der war unfassbar. Und ich meine, das 20.000 Mal unter dem Meer, vielleicht gab es dann schon das ein oder andere U-Boot, aber das ist natürlich schon sehr, das U-Boot hier, das futuristische, das ist natürlich fast zeitgemäß, gell? Es war ja ein Atom-U-Boot, ja. Wohlgemerkt.
Ja, ja.
Also musst mal überlegen. Ja. Und Reise zum Mittelpunkt der Erde, das war ja auch immer so ein Gedanke, dass da irgendwas noch ist. Das hat sich lange durchgetan und das ist auch sehr interessant.
Mhm.
Und ja, macht halt Spaß. Das,
ja, ich habe ja auch geschaut, wie weit ist denn 20.000 Seemeilen unter dem Meer? Und anscheinend kannst du 2,5 Mal um die Welt, also die Distanz ist 2,5 Mal um die Erde, der Äquator.
Was heißt, im Original heißt der Film ja 20.000 Leagues Under the Sea. Was heißt denn Leagues genau?
Ja, das sind die, ich glaube, die Nautic Miles,
okay.
Seemeilen.
Aber so weit unten waren sie ja, glaube ich, nie, gell? Das suggeriert der Film halt bloß, weil die waren ja nie, sie waren ja nie so richtig weit unten. Einmal waren sie ja ziemlich weit unten, da ging ja fast alles kaputt dann.
Genau, einmal waren sie zu weit unten. Ja. Da sind sie ja von dem Kalamar weggefahren.
Ja, genau, oder? Richtig, ja. Genau.
Ja. Ja. Ja.
Also schon spannend, ja. Also,
ah, oder so ist es. A league is 3 nautical miles.
Okay.
Und was ist das, ein Punkt? Ja, 3,4 Meilen oder 5,5 Kilometer. Also eine League ist 5,5 Kilometer.
Was, das wären ja 20.000 mal 5 Kilometer.
Ja, genau.
Ja, das ist schon mal ein bisschen übertrieben.
Ja. Wieso?
Das sind ja dann 100.000.
Ja, also auf jeden Fall sehr viel.
100.000 Kilometer, so Marianengraben hat, glaube ich, 12 Kilometer Tiefe.
Ja, ja.
Also mal ein bisschen übertrieben. Aber okay.
Man hat es halt nicht besser gewusst.
Oder er meinte 20.000 Mal unter dem Meer gefahren.
Oder so.
Oder so.
Kann auch sein. Genau. Ja.
Dass es gar keine Tiefenangabe ist.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Die, ich fand, dass die Flucht der Karibik sehr an dem angelegt ist irgendwie.
Mhm.
Ich weiß zwar nicht mehr, also das mit den Kannibalen, das ist mir vorkommen. Mhm. Das mit der Seeorgel, mit dem Spielen, wo er ja da immer auf
der Orgel... Ah ja, genau, wo der eine da... Das war genau, auch. Richtig, ja, richtig.
Also mir ist sehr ähnlich zu Flucht der Karibik vorkommen.
Okay.
Teilweise. Ja. Und Ja, mit dem Seelöwen, das habe ich witzig gefunden, die Esmeralda. Mhm. Da haben sie anscheinend, die Schauspieler haben immer Fischhering in die Hosentaschen gehabt, wo sie gespielt haben. Und da hat anscheinend irgend so ein Mitarbeiter gesagt, es hat immer wieder vom Fischmarkt gestunken am Filmset, weil die Leute immer die Fische in die Hosen gehabt haben für den Seelöwen.
Ja, das ist eh die Frage, warum es denen dazu getan hat. Ich habe gelesen, dass im Buch kommt er halt nicht vor.
Ja, ja.
Und, aber ist ja witzig. Es war eigentlich so ein witziger Gag. Und ja. der Ned war ja eh andauernd eingesperrt irgendwie gefühlt.
Ja, ja.
Und was aber auch witzig war, diese Anfangsszene, gell, auf dieser, da musste ich schon schmunzeln, weil das so eine typisch krasse Filmkulisse war, so eine alte Stadt quasi, Straße, und das ist ja voll aufgebaut geworden damals. Das ist ja, gibt ja keine Computer dahinter. Also es wurde echt so aufgebaut. Und dieses, dann ist er mit den zwei Frauen da gekommen, wo ich mir erst noch mal kurz dachte, was ist denn er für ein Lebemann? Da war es ja nur ein Harpunier, gell? Und das war echt witzig. Und wie sie dann trotzdem alle Angst haben vor irgendeinem Seemonster, keiner will mehr vom Schiff anheuern, also schon spannend gewesen. Und wirkte aber trotzdem gleich auch diese Schlägereien, da sind wir dann wieder auf diesem Theaterhaftigen gewesen. Das ist einfach witzig.
Stimmt, aber die Schlägereien.
Das mussten es halt so machen. Du konntest halt nicht anders vorgehen, gell? Du musstest einfach da so geschickt das so machen, dass ich möchte gar nicht wissen, wie viele blaue Flecken die damals gekriegt haben. Und Verletzungen oder sowas.
Ja, ja.
Weil das waren ja noch ganz krass andere Zeiten. Und das finde ich aber auch spannend. Und ich glaube, der Film zählt sowieso ganz als bemerkenswerte Spezialeffekte. Dieser hier. Und der erste Breitwandfilm von Disney.
Ja, echt. Also auch wenn du hernimmst, jetzt an, du warst ja auch Avatar, den zweiten Film anschauen mit Unterwasserkameras und Unterwasserfilmen. Und dass man das damals auch schon gemacht hat, unter Wasser gefilmt und mit den Tauchern. Also ich fand das echt grandios,
haben sie super wie gemacht, sie das ja.
gemacht
echt
haben.
Super gemacht, ja. Und haben sie ja dann auch nicht nur im Studio gemacht, dass man quasi so eine richtige Dings haben, sondern sie haben es ja teilweise auch im echten Meer gemacht.
Ja,
und
ja.
Das ist
ja
dann schon krass. Da.
Ja, obwohl ich mir dann gedacht habe, ich weiß nicht warum, aber wo sie da durch die Korallenriffe durchspaziert sind, wo du dann gesehen hast, dass die Korallen abgebrochen sind und was, wenn man gedacht hat, ich weiß nicht, ob das heutzutage, wenn du jetzt dann hörst, Great Barrier Reef und so, weißt du, wo du das halt schützen musst und der Tourismus, der Tauchtourismus, der zerstört das ganze Riff. Da habe ich mir ein bisschen gedacht, ich weiß nicht, das finde ich jetzt nicht so cool, dass die da einfach auf die Korallen durchspazieren.
Ja, selbst die Szene, wo die Kannibalen kamen, gäbe es heute nicht mehr.
Ja.
Weil das waren ja alles jetzt diese, ja, schwarz waren sie nicht.
Die haben die Ureinwohner.
Die dann auch noch irgendwie ganz, eigentlich auch aufs Lächerliche mit dem Stromschlag da auf dem Schiff dann geschlagen worden sind. Also das würde, da gäbe es ja einen riesen Aufschrei in der heutigen Zeit. Ja. Damals war das halt, hat da keiner drüber nachgedacht. Und
stimmt, die haben den Stromschlag
nicht drin. Das wäre nicht witzig genug gewesen. Also echt Blödsinn. Ja, Wahnsinn.
Oh,
ja, echt, echt spannend.
Aber war gut. Also für das, dass er so alt war, hat er mir trotzdem gut gefallen. Also er hat eine gute Geschichte gehabt, er ist gut erzählt worden, nicht langweilig. War echt ein cooler Film.
Was ich mich gewundert habe, also jetzt mal, wenn man jetzt mal wieder hier in die Realität versucht zu gehen, als die Soldaten ihre Insel entdeckt hatten, weil ja der Ander hier da den Schmarrn da gemacht hat. Warum er, also ich, oder anders hat, da waren die Soldaten ja schon auf dem Weg, den Berg hoch zu klimmen. Und draußen waren 2 oder 3 Kriegsschiffe. Wenn ich der Kapitän Nemo gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich erst einmal eins dieser Kriegsschiffe zerstört. Mhm. Weil dann wären nämlich die Soldaten alle sofort wieder zurückgelaufen. Meine Meinung.
Ja.
Ja, weil gleich ja, einen stimmt. auf Insel vernichten, weiß ich nicht. Kann man machen. Aber okay, muss man nicht machen.
Ja.
Weil er ging ja unwahrscheinlich viel Risiko damit ein. Deswegen ist er auch angeschossen worden. Weil ich mir erst noch dachte, trifft denn überhaupt keiner, weil sie noch mit dem Boot, ja. mit dem Boot unterwegs waren. Das schießen zig Soldaten, aber keiner trifft irgendwas.
Keiner trifft.
Und dann ist er kurz vor der Tür da plötzlich wieder angeschossen.
Ja.
Aber das ist
und
halt
das so. Das war so ganz eine dramatische Szene, ja. dann, wo er angeschossen worden ist. Also, da.
Und das ist ja sowieso, das ist ja das ist Typische von früher. Ich meine, die Musik, die macht er ja komplett mit immer, gell?
Ja,
die erzählt mit, was passiert.
Ja.
Ja, echt lustig. Ja. Nee, aber es ist, ich fand's auch spannend, wie gut der Film noch funktioniert nach so 70 Jahren.
Ja.
Schon krass. Schon richtig krass, ja. FSK 12 halte ich mal für einen Quatsch, das können Sie auch mal abschaffen. Aber okay. Aber trotzdem ist es, auch wenn er noch funktioniert, man merkt halt schon, dass diese Schauspieler einfach da so vor sich hinspielen. Und das ist eigentlich so witzig irgendwie.
Ja.
Das fand ich total lustig. Hat auch dann manche Dialoge, wo man sich denkt, ja, okay, es muss es nicht sein. Ich hab im Original angeschaut auch übrigens.
Wirklich? Ja. Okay. Ja.
Weil Chefin wollte nicht anschauen.
Ah, that's old.
Ja.
Naja, aber ist ja dann eine gute Chance für dich, das dann auf Englisch
anschauen. Ja klar, ich muss auch den nächsten Film alleine anschauen und so ja. schaue ich den auch im Original an.
Sehr gut.
Jawohl. Ja, cool. Also, kann man immer noch anschauen.
Mhm. Ja.
Und wahrscheinlich weiß jetzt der Disney, dass wir unsere Namen, die jetzt den Film mal wieder angeschaut haben, weil ich weiß nicht, wie oft so ein alter Film läuft auf ihren Kanälen.
Ja. Das würde mich auch interessieren.
Das wäre echt mal spannend.
Warum das vorbei ist.
Na hier. Na gut.
Na gut.
Dann haben wir es schon wieder, oder? Also nächstes Mal gucken wir einen Film an, den ich nicht ausgesucht habe, den wir gemeinsam ausgesucht haben, aber ich bin ja dann in der Reihe. Und da werden kleine Lebewesen noch kleiner gemacht.
Mhm.
Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ich habe ihn noch nie gesehen. Und vielleicht okay. täusche ich mich auch, aber ich habe keine Ahnung. Aber ich habe so das Gefühl, ich hätte ihn noch nicht gesehen.
Also ich glaube, ich habe ihn gesehen.
Okay. Na egal, lass uns überraschen. Mal schauen, ob der auch gut gealtert ist und obwohl er nicht 70 Jahre auf dem Buckel hat.
Ja.
Na cool, okay, dann in dem Sinne.
Dann
bis zum nächsten Mal. Gute euch.
Macht's gut, ciao.
Filmgeschichten.